So, guten Morgen euch allen. Jetzt sehe ich euch auch, denn die Brille beschlägt immer leicht. Ich habe mich sehr gefreut über die Reaktionen auf die Predigt vom letzten Sonntag. Ich habe noch nie so viele Rückmeldungen bekommen, so viele Nachfragen, wie dieser Text gemeint ist. Auch Anfragen, durchaus berechtigte Anfragen und auch noch nie so viel positive Resonanz. Also ich war erstaunt, dass auf eine Predigt mal so viele Rückmeldungen kommen. Vielen herzlichen Dank. Und wir haben in dieser Woche auch in kleinerem Kreis diskutiert und das fand ich auch ganz, ganz toll. Denn ein Ringen um die Bedeutung des Bibeltextes ist einfach schön. Und ich lasse mich auch gerne korrigieren, das ist unbedingt notwendig. Ich war dankbar für so manche Anregungen, denke auch, dass ich beim letzten Sonntag manches zu absolut ausgedrückt habe, das war nicht so gut. Zum Beispiel, der Michael hat gelesen eben in Galater 3, Vers 25, Schlachterübersetzung, der Lehrmeister. Erinnert ihr euch noch an den Zuchtmeister vom letzten Sonntag? Schön ist, dass da alle wach waren, als ich das gesagt habe am Sonntag. Aber ich habe das zu absolut ausgedrückt. Ich meine, auch im Blick auf andere Bibelstellen, die mich in dieser Woche bewegt haben, dass neben dem Wächter, das ist wirklich die Bedeutung des Wortes, die ursprüngliche, gerade auch der Lehrmeister in der Schlachterübersetzung, leider nur in der Schlachter, wo es mir bekannt ist, sehr gut das trifft, was hier gemeint ist. Aber ich werde heute nicht über die Predigt vom letzten Mal reden können, aus Zeitgründen, sondern wir haben eine neue Predigt und ein neues Thema. Ich möchte euch noch bitten, wenn meine Stimme zu leise wird, dass ihr euch bitte meldet, weil ich weiß nicht, wie lange die Stimme heute hält. Ihr meldet euch. Gut, lasst uns beten zu Beginn dieser Predigt. Vater, ich möchte dir danken für dein wunderbares Wort. Ich bin einfach immer wieder begeistert, auch nach Jahrzehnten, was für einen Schatz du uns anvertraut hast, wie reich du uns mit deinem Wort beschenkt hast. Wir wollen dich bitten, dass wir es recht verstehen. Schließe du uns dein Wort auf. Amen. Heute ist der Predigttext Galater 4, 1 bis 7. Aber wenn ihr eben zugehört habt, auch ganz aufmerksam bei der Textlesung, eigentlich geht der Sinnabschnitt weiter. Das erstreckt sich über das ganze Kapitel 3 schon und auch ab Vers 25, was der Michael eben gelesen hat. Es geht immer wieder um Thema Erbe, Gotteskindschaft. Und deshalb möchte ich den Bogen etwas weiter spannen, aber hauptsächlich die Verse 1 bis 7 im vierten Kapitel. Das Thema heute, das habt ihr hier auch angeschrieben, als Kinder Gottes leben. Die nächste bitte. Und es geht heute um das Evangelium, die gute Nachricht. Und der erste Punkt, die gute Nachricht, Kinder Gottes sind freigekauft, losgekauft, erlöst. Und ich lese, und das ist der Kern dieser Predigt, in Galater 4, die Verse 4 und 5. Wunderbare Verse. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft oder die Kindschaft empfingen. Als die Fülle der Zeit kam oder als sich die Zeit erfüllte, da war der Zeitpunkt gekommen, an dem es Gott für richtig hielt, seinen Sohn auf diese Erde zu schicken. Das ist hiermit gemeint. Das sind die Pläne Gottes, die er vor Grundlegung der Welt geplant hatte, die sich vorgenommen hatte. Und dann war der Punkt gekommen, wo es genau richtig war, jetzt sende ich meinen Sohn, damit er uns erlöste, loskaufte. Da begann das, was schon lange Zeit vorher angekündigt war. Ich lese uns mal den Anfang des Römerbriefes aus dem ersten Kapitel. Da ist die Rede von dem Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn. Also im Alten Testament, da wird nicht nur, nur ist fast das falsche Wort, da wird nicht nur der Sohn verheißen, den habe ich euch hier rot auf der Folie. Weiß nicht, ob man es erkennen kann, ja. Das Evangelium geht immer über den Sohn. Da ist nicht nur der Sohn verheißen im Alten Testament, sondern das ganze Evangelium. Das ist was, was mich immer wieder fassungslos macht und wo ich nachforschen will, wo steht denn überall Evangelium, das Evangelium nicht nur als Wort, sondern natürlich der Inhalt im Alten Testament. Gott hat das alles vorher angekündigt. Und als die Zeit reif war, da sandte Gott seinen Sohn und dieser Sohn Jesus wurde unter dem Gesetz geboren, ist hier übersetzt, unter dem Gesetz geboren. Das heißt, das Gesetz, das mosaische Gesetz galt für ihn. Jesus stellt sich unter dieses Gesetz. Dabei ist er der Gesetzgeber. Könnt ihr das fassen? Ich finde das so groß. Er selber hat dieses Gesetz gegeben und dann wird er unter dieses Gesetz gestellt. Das Gesetz gilt für ihn, damit er es erfüllt und dadurch uns loskauft. Das ist grandios. Was hat Jesus Großes getan? Er hat die losgekauft, die unter dem Gesetz waren. Das ist hier das Bild eines Sklaven, wenn es um dieses Loskaufen geht. Ein Sklave, der einem Herrn gehört und dann wird ein Preis für ihn bezahlt. Stellt euch jetzt mal einen Sklavenmarkt vor. Und dann bist du frei vom bisherigen Herrn, dem du gehört hast. Du musst dem bisherigen Herrn nicht mehr gehorchen. Aber du bekommst einen neuen Herrn. Vorher hatten wir einen anderen Herrn und dann kommt Jesus und kauft uns frei und dann haben wir einen neuen Herrn. Gott, Jesus. Das ist das Thema, um das es bei diesem ersten Punkt geht. Und dafür gehört dieser Sklave dann dem, der den Kaufpreis bezahlt hat. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ich war eben ganz am Anfang des Römerbriefes. Und im Römerbrief, gerade im 6. Kapitel, geht es immer wieder darum, wer ist eigentlich mein Herr? Ist es die Sünde oder war ein Herrschaftswechsel? Und wisst ihr, wie der Römerbrief anfängt? Meine Studenten antworten dann meistens mit dem Wort Paulus, das ist völlig richtig, das ist das erste Wort. Und das zweite Wort ist Sklave Jesu Christi. Das ist Programm. Da ist ein Herrschaftswechsel geschehen bei Paulus und da muss auch unbedingt und kann unbedingt ein Herrschaftswechsel bei uns passieren. Ich bin nicht mehr Sklave der Sünde, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Klingt so negativ, ist aber absolut super. Denn dann habe ich einen wunderbaren Herrn. Eine ganz wesentliche Frage für ein Kind Gottes, das zu seinem Vater Abba sagt. Papa, manchmal salopp, lieber Vater. Das ist die Frage, unter was war ich versklavt? Und bin ich wirklich davon frei? Von was wurden wir freigekauft? Wer war der frühere Sklavenhalter? Und da mache ich jetzt gleich 5 Punkte. Ein erster Punkt, das ist hier aus Vers 5. Jesus hat die Sklaven freigekauft, die unter dem Gesetz waren. Die unter dem Gesetz waren oder sind. Und hier wird oft gesagt, wir seien vom mosaischen Gesetz freigekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Form gehört habt oder auch verwendet. Ich meine, das macht an der Stelle etwas Schwierigkeiten zu sagen, ich bin vom Gesetz des Mose freigekauft. Warum? Ich meine, dass wir, die wir hier sitzen oder stehen, alle Heidenchristen sind, oder? Haben wir einen Judenchristen, einen messianischen Juden heute unter uns? Wahrscheinlich nicht. Als Heiden stehen wir nie unter dem mosaischen Gesetz. Das ist uns nicht aufgetragen. Das ist nicht von Gott so gedacht, sondern dieses mosaische Gesetz war in dieser Hinsicht für Israel im Alten Testament. Die haben das bekommen vor 3400 Jahren und sie stehen unter diesem Gesetz. Wenn ich sage als Heide, ich stehe unter dem Gesetz, dann ist das eine freiwillige Sache, aber es ist keine gute Sache. Dann bin ich hier mitten in unserem Galaterbrief, wo es darum ging, erinnert ihr euch, im Heiden müssen sich erstmal beschneiden lassen und dann müssen sie noch das Gesetz des Mose halten und dann können sie Christen sein. Da wird ihnen das mosaische Gesetz aufgelegt. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Gedanke für euch ist, aber ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Wenn ich als Heide, als Heidenchrist sage, für mich gilt das mosaische Gesetz, dann ist es entweder mir von anderen aufgelegt oder, und ich glaube, da sind wir stärker bei uns, ich selber lege es mir auf. Sei es das alttestamentliche Gesetz, ich fürchte aber, dass es viel, viel stärker irgendwelche frommen Regeln sind, die wir uns auferlegen. Das ist hier gemeint mit unter dem Gesetz. Losgekauft, die unter dem Gesetz sind. Es geht um eine, anderer Ausdruck, Gesetzlichkeit. Ich halte diese Regel und das gefällt dann Gott. Und ich will mir bei Gott etwas dadurch verdienen. Warum legen wir uns selber ein Gesetz auf und sind plötzlich unter dem Gesetz? Und das kann ein, und es gebrauche ich bewusst den Ausdruck nochmal, das kann ein furchtbarer Zuchtmeister sein. Aber der treibt mich nicht zu Jesus, sondern eher entweder in die Verzweiflung, wie es bei Martin Luther war, oder, und das muss ich sagen, erlebe ich auch bei Menschen, in eine Selbstgerechtigkeit. Eine Selbstgerechtigkeit. Ich glaube, wenn wir so eine Gesetzlichkeit ablegen können, besser gesagt, wenn uns Jesus davon freigekauft hat und frei macht, da ist wirklich eine Last weg. Da kann ich durchatmen und als Kind Gottes leben. 2. Punkt, bitte. Jesus hat uns frei, hat die Sklaven, hat uns auch freigekauft vom Fluch des Gesetzes. Jetzt bin ich in Galater 3, 13. Hab ja gesagt, die Kapitel hängen zusammen. Christus hat uns freigekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, am Kreuz hängt. Da hat, ich meine, der Andreas vor einiger Zeit drüber gepredigt, ist mir noch in Erinnerung, hat es ausgeführt. Jesus hat die Folge der Sünde auf sich genommen. Die Folge der Sünde. Der Fluch des Gesetzes ist, wenn ich das Gesetz nicht halte, dann stehe ich unter dem Fluch. Es heißt in Römer 6, Vers 23, der Sünde sollt, das, was uns die Sünde bezahlt, das, was bei der Sünde rauskommt, was ist das? Ihr kennt, viele kennen die Stelle. Der Tod, schrecklich, der Tod, das ist das, was wirklich der Fluch der Sünde ist, die Folge. Wie wunderbar ist es, dass uns der Sohn Gottes davon freigekauft hat. Die Strafe auf sich genommen hat. War unser Predigtthema vor wenigen Wochen. Dritter Punkt. Jesus hat die Sklaven losgekauft von den Elementen der Welt. Galater 4, Vers 3. Oder auch nochmal, da steht tatsächlich dieser Ausdruck versklavt. Da fällt er direkt. In unserem Vers 5 fällt der Ausdruck Sklaverei nicht. Aber hier in Vers 3. Und diese Elemente der Welt ganz ähnlich nochmal in Vers 9, also Galater 4, Vers 9, die schwachen und armseligen Elemente. Das ist ein Sklavenhalter, wird hier gesagt. Es gibt, also ich weiß nicht, wie viele Auslegungen es hier gibt für diese Elemente der Welt. Es ist nicht ganz einfach zu deuten, wie das genau ist. Zum Beispiel Elemente oder Grundstoffe, aus denen die Welt besteht und die als Götter verehrt wurden. Ist durchaus eine Möglichkeit. Ich würde die Betonung auf die Verehrung als Götter setzen. Das ist auch gerade vom Römerbrief her etwas, was in der Welt ist und was ich zu Gott mache. Können auch Sterne, Planeten und was damals alles gemacht wurde, sein. Das ist das, was ich mir zum Gott mache. Elemente der Welt. Das ist etwas Irdisches, was mich beherrscht. Und letztendlich ist dahinter immer Satan stehend, der mein Herr sein will und mich in die Sklaverei nehmen will. Das ist das, was Paulus in Römer 8 schreibt, dass man das Geschaffene mit dem unsichtbaren Gott vertauscht. Das sind die Elemente der Welt. Und die beherrschen uns. Und es ist so schwer, aus dieser Macht freizukommen. Letztendlich die Götzen in unserem Leben. Wie wird man davon frei? Jesus hat uns losgekauft, steht hier, hat uns befreit. Aber wie nutze ich das? Es gibt wunderbare Bibelstellen dazu, wie das geht. Und ich möchte uns nur eine jetzt lesen. Jakobus 4, die Verse 7 und 8. Unterwerft euch nun Gott. Damit fängt es an. Wenn es darum geht, dass ich einen anderen Herrn habe, muss ich mich erstmal wirklich Gott unterwerfen. Sonst kann das ja nicht klappen. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Wunderbare Verheißung. Wie geht das? Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Wir widerstehen dem Teufel, wie? Indem wir uns Gott nahen. Probier's bitte nicht anders. Das geht schief. Ich finde das ist ein tiefes geistliches Geheimnis. Ich gehe in die Gegenwart Gottes und der Teufel wird fliehen. Und es wird Wirklichkeit, was wir hier hören. Wir sind nicht mehr versklavt unter die Elemente der Welt und unter Satan. Aber nur in Abhängigkeit von Jesus. Der Vers geht noch weiter. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Das möchte ich mir selber als Hausaufgabe geben. Das gehört dazu. Vierter Punkt. Jesus hat die Sklaven losgekauft, freigekauft von der Macht der Sünde. In Johannes 8 eine ganz, ganz heiße Diskussion zwischen Jesus und seinen Gegnern. die bis dahin geht, dass Jesus ihnen, die sagen, Abraham ist unser Vater, auf den Kopf zusagt, nee, euer Vater ist in Wirklichkeit der Satan. Und da heißt es in Johannes 8, Vers 34 bis 36, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei. Neben der Sklaverei, der Versklavung durch Satan, ist das die schlimmste Versklavung unter die Sünde. Das ist ein furchtbarer Sklavenhalter. Das führt in die Verzweiflung, so wie es Paulus in Römer 7, Vers 19 ausdrückt. Römer 7, 19. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Kennst du das? Was für eine Macht hat diese Sünde? Und wir wissen alle, wir sind losgekauft, aber es ist immer noch eine Macht. Die Sünde lockt immer noch, aber sie lockt nicht nur, sondern sie hat wirkliche Macht. Und deshalb endet das Kapitel, Römer Kapitel 7, fast in der Verzweiflung, fast. Ich, elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib erretten, der dem Tod verfallen ist? Was für ein Aufschrei von Paulus. Wenn ich doch das in mir habe wie ein Naturgesetz, dass ich nicht das tue, was ich will, das Gute, sondern das, was ich nicht will, was ich tue. Was für eine Verzweiflung. Aber ich habe gesagt, das Kapitel endet fast in der Verzweiflung. Es heißt in Römer 7, Vers 25, die Antwort darauf, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, er kauft uns von dieser Macht frei, der Macht der Sünde. Habe ich nicht gut ausgedrückt? Er hat uns freigekauft. Riesenunterschied. 5. und letzter Punkt zu dieser Geschichte. Jesus hat die Sklaven losgekauft von der Macht in uns, Gott nicht zu gehorchen und seine Gebote nicht zu halten. Nochmal. Er hat uns losgekauft von der Macht in uns, Gott nicht zu gehorchen und seine Gebote nicht zu halten. Ich habe für mich in dieser Woche ganz wiederentdeckt Titus 2, Titusbrief 2, das Kapitel. Da heißt es, Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte, das ist unser Thema, von was? Von aller Gesetzlosigkeit. Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Losgekauft von der Gesetzlosigkeit, also nicht vom Gesetz, sondern gerade vom Gegenteil. Losgekauft von der Übertretung des Gesetzes. Manchmal hat man ja den Eindruck, man kann ja gar nicht anders als die Gebote nicht halten. Das ist ja ein Paradox. Gott gibt uns gute Gebote, aber doch nicht, damit wir sie nicht halten, sondern das, was wir halten. Völlig klar. Aber jeder von uns weiß, wie schwer das ist. Und jeder weiß, das hoffe ich zumindest, dass wir nicht alle Gebote halten können und uns dadurch den Himmel verdienen. Aber jeder hat wahrscheinlich auch schon versucht, sich zu bessern. Ich finde das ein ganz, ganz großes Wort. Wir sind losgekauft von dieser Macht in uns, das Gesetz zu übertreten. In der neuen Beziehung zu Gott durch Jesus, durch seine Wiedergeburt und durch den Heiligen Geist in uns sind wir befreit dazu, Gutes zu tun oder wie es heißt hier, gute Werke zu tun. Wir sind frei geworden, das Gesetz nicht zu übertreten, uns nicht der Ungerechtigkeit hinzugeben, keine Schuld auf uns zu laden, uns nicht gegen Gott aufzulehnen. Ist das eine gute Nachricht? Übrigens waren das gerade nicht meine eigenen Worte. Ich habe den Werner gerade zitiert. Ja, ich habe diese Woche mit den Ältesten um diesen Bibeltext auch etwas gerungen. Es war eine wunderbare Sache, mal eine Predigt zusammen vorher zu diskutieren. Das, was ich eben gelesen habe, ist 1:1 Werner. Okay, eine wirklich gute Nachricht. Und deshalb, wir müssen die Gebote nicht mehr übertreten. Und deshalb heißt es in 1. Johannes 5, Vers 3, seine Gebote sind nicht schwer. Wir sind losgekauft, wie man einen Sklaven loskauft. Welcher Preis wurde bezahlt? Da heißt es in 1. Petrus 1, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, also allen Reichtümern der Welt, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das ist für mich noch größer als das, wovon wir losgekauft sind. Dieser Preis, den Gott bezahlt, diesen unendlichen Wert, den er gibt, das Blut seines Sohnes, das ist für mich das eigentlich Große hier. Gott hat den höchsten Preis bezahlt, damit wir von der Gesetzlichkeit befreit sind und uns das Heil verdienen zu wollen. Er hat den höchsten Preis bezahlt, um uns vom Fluch des Gesetzes frei zu machen. Von der Sklaverei der Elemente der Welt, Satan und so weiter, von der Macht der Sünde. Und er hat den höchsten Preis bezahlt, damit wir befreit werden, losgekauft vom Zwang, das Gesetz immer wieder brechen zu müssen. Losgekauft mit dem höchsten Preis. Kommen wir noch zu einem kürzeren zweiten Punkt. Es geht um Gottes Kindschaft. Die gute Nachricht, wir haben die Sohnschaft empfangen. Da heißt es nochmal Galater 4, Vers 5, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft, die Kindschaft empfingen. Jetzt habe ich hier eine Frage stehen, was gehört zur Gotteskindschaft, aber dann gibt es heute, glaube ich, kein Mittagessen, wenn ich die Frage ganz beantworten möchte. Das ist so ein tolles Thema und so ein ausführliches Thema. Ich kann nur ein paar Punkte nennen. Also wundert euch nicht, dass es nicht umfassend sein kann. Und ein erster Punkt ist die rechtliche Stellung, das Dazugehören. Tatsächlich dieses Wort Kindschaft, da geht es erstmal um die rechtliche Stellung. Vorher waren wir Heiden. Ich rede jetzt von uns direkt. Da waren wir Gott fern. Da hatten wir keinen Vater im Himmel. Und jetzt? Jetzt sind wir in die Familie Gottes aufgenommen und er ist unser Vater. Derjenige, der vielleicht unter uns keinen Vater gekannt hat, das gibt es auch manchmal, der kann viel stärker nachempfinden, was es heißt, ich habe keinen Vater. Ich habe einen guten Vater, der auch noch lebt. Ich kann mir es manchmal gar nicht so ganz vorstellen, was das heißt, keinen Vater zu haben, keinen irdischen. Hier geht es darum, wir hatten keinen himmlischen Vater. Eine ganz neue Stellung. Vorher, 2. Mose 4, Vers 22, war Israel Gottes Erstgeborener, sein erstgeborener Sohn, Israel. Die Israeliten waren Gottes Kinder, 5. Mose 32, Vers 6. Also vorher war die Gotteskindschaft ein Vorrecht Israels. Das ist nichts Neues, was hier kommt, Gottes Kind zu sein, Gottes Kinder zu sein. Paulus nennt das, Römer 9, Vers 4, als eines der Vorzüge, die Israel hat. Empfehle euch auch Römer 9, 4 und 5, so diese Vorzüge Israels, wie sehr Gott dieses Volk beschenkt hat. Vorher war es ein Vorrecht Israels, und ich sage mal etwas salopp, wir waren fern, wir waren draußen. Und jetzt sind wir Heiden mit hineingenommen in dieses Gottesvolk und in diese Kindschaft. Am besten ausgedrückt ist das in 1. Petrus 2. Da heißt es, jetzt seid ihr ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk, das Gott besitzt. Ihr seid ein Besitz Gottes, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst kein Volk wart, nämlich kein Gottesvolk, jetzt aber seid ihr ein Volk Gottes, die ihr keine Barmherzigkeit empfangen hattet. Das war der Zustand vorher. Jetzt aber Barmherzigkeit empfangen hat. Da ist eine völlig neue Stellung und Beziehung zu Gott, weil Gott uns hineingenommen hat in seine Familie. Gottes Kindschaft, ein zweiter Punkt, eine Vertrauensbeziehung zum Vater. In eine Vertrauensbeziehung zum Vater. Das ist für mich erstmal vom Wort her wie ein Wortspiel. Da steckt für mich ein Doppeltes drin. Vertrauensbeziehung. Wir sind erstens voll Vertrauen zum Vater und wir sind aber auch vertraut mit dem Vater. Versteht ihr den Unterschied? Voll Vertrauen in diesen wunderbaren Gott, diesen wunderbaren Vater. Aber es ist nicht fern, dieser allmächtige Gott, sondern ich bin wirklich vertraut mit ihm. Ich kenne ihn wirklich. Ich möchte dazu mit euch ins Johannesevangelium schauen. Das ist die nächste schon. Ins Johannesevangelium, da heißt es, Johannes 1, Vers 14, Jesus wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Wenn du als Kind Gottes deinen Vater wirklich kennen willst, vertraut mit ihm sein, dann musst du die Herrlichkeit Jesu anschauen, wie er unter uns gelebt hat. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir lernen Jesus kennen und er ist der einzige Weg, dass wir unseren Vater wirklich kennenlernen dürfen. Und dann gleiches Kapitel, Johannes 14, Vers 9. Ja, das sind auch nicht traurige Worte. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Ungefähr 3 Jahre, mehr als 3 Jahre zu dem Zeitpunkt, schätze ich, war er die ganze Zeit mit Jesus wohl zusammen. Und dann geht es weiter. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Mir geht es selber manchmal so, dass ich mir genau diese Frage stellen lassen muss von Jesus. Thomas, so lange lebst du schon mit mir und ich mit dir. So lange bist du schon mein Kind. Kennst du mich? Und ich finde es so wunderbar, dass Jesus aber nie sagt und auch nie denkt, es ist mal genug. Der Thomas ist ein hoffnungsloser Fall. Sondern dass er sich immer mehr offenbart. Immer mehr von sich zu erkennen gibt, wenn wir mit ihm leben. Und wir immer mehr vom Vater kennen. Das ist Vater-Kind-Beziehung. Ich habe euch nichts Neues gesagt, oder? Aber ich muss immer wieder daran erinnert werden. Ich möchte diesen Punkt schließen mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich werde es nicht ganz lesen können, leider. Aber wenn es um Vater-Kind-Beziehung geht, wäre das für mich auch mit der erste Kandidat. Aber so wie hier angegeben, geht es um die Verse 27 bis 32, um den älteren Bruder. Und ich setze mal voraus, dass ihr das Gleichnis kennt. Der aber sprach zu ihm, nämlich der Vater, dein Bruder ist gekommen und dein Vater, Also dieser Bedienstete, dieser Sklave dort im Haus, spricht zum älteren Bruder, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. So diese Freude des Vaters über den Sohn, der zurückkehrt, das ist doch einfach toll. Ja, aber nicht für den älteren Bruder. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Das ist eine eigenartige Kindesbeziehung zum Vater. Vom Text her scheint nicht der Vater das Problem gewesen zu sein, sondern dieser ältere Sohn. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Wie kannst du so gnädig, setz mal dazu, verschwenderisch sein, nur weil der zurückkommt? Der Vater aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ich fürchte, dass dieser ältere Sohn den Vater gar nicht wirklich kennt, obwohl er schon so lange bei ihm ist und obwohl ihm alles gehört, steht hier ja auch, was der Vater hat. Aber er kennt ihn wohl nicht wirklich. Und ich fürchte, dieser ältere Sohn, der hätte nicht sagen können, tut's ja auch nicht, aber, lieber Vater. Er hat irgendwie das, was in Römer 8, Vers 15 steht, was wir eigentlich nicht haben sollen. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Was der jüngere Sohn hatte, das war wirklich ein direkter Zugang zum Vater und ein direkter Zugang auch zum Herzen des Vaters. Und das macht hier den Unterschied. In Epheser 2, Vers 18 heißt es, durch Christus haben wir beide, also Juden wie Heiden, Christen, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Ein Zugang ohne falsche Furcht. Falsche Furcht hat man, wenn man Gott nicht wirklich kennt. Sondern ein Zugang zum Vater in echter Gottesfurcht. Und diese Gottesfurcht hat man, wenn man ihn kennt. Ja, ich bin mal wieder zu lang. Das ist immer dasselbe. Dann komme ich zum Schluss und überspringe die nächsten beiden Punkte, aber die Predigt steht auch im Internet und wer mag, kann die nächsten beiden Punkte zur Gotteskindschaft ja noch nachlesen. Kommen wir zur Schlussfolie bitte. Genau. Ich habe heute etwas geschwärmt von Titus 2 und ich glaube, das fasst sehr, sehr gut zusammen, um was es heute ging. Da heißt es in Titus 2, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Lasst uns beten. Herr, deine Gnade ist erschienen und sie bringt Heil allen Menschen. Herr, und diese Gnade unterweist uns. Er unterweist uns, dass du uns losgekauft hast von all diesen Mächten, über die wir gesprochen haben. Du hast den höchsten Preis bezahlt. Du hast uns frei gemacht. Und hier ist davon die Rede, dass du uns losgekauft hast und dass du uns gereinigt hast, damit unser Leben anders werden kann. Wie wird unser Leben anders? Das sind die Tatsachen, über die wir gesprochen haben. Du hast uns wirklich frei gekauft. Das ist geschehen. Hilf uns, dass wir wirklich uns auf deine Herrlichkeit ausrichten. Du bist so wunderbar und groß und herrlich, dass wir uns mit dir beschäftigen, deine Nähe suchen, dich mehr und mehr kennenlernen und dadurch zu neuen Menschen werden. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Auch den haben wir uns nicht verdient, haben wir gehört. Du bist so großzügig, großherzig. Hilf uns, dass dein Heiliger Geist in uns wirkt und uns verändert. Amen.